HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Und 4 Kilometer Stau auf der A643.
Verzögerungen gibt es in den vielen Baustellenbereichen. An 360 Abschnitten wird im Moment kräftig gearbeitet.
61.710 Staumeldungen. 119.280 Kilometer Stau.
Ja, also auf der 3 haben wir schon eine ordentliche Anzahl an Baustellen aktuell.
Der Ärger wandelt sich ja irgendwann in zynische Resignation. Man weiß, dass man es nicht ändern kann. Man fragt sich nur immer, was ist eigentlich so schwer daran, eine Brücke zu bauen in Deutschland?
Das ist natürlich klar, wir planen und bauen dem Verfall hinterher.
Es beginnt halt schon morgens, wenn wir aus dem Geschäft rausfahren. Egal, ob wir jetzt in die östlichen oder westlichen Bereiche von Frankfurt fahren, sehen wir natürlich schon gleich vor der Haustür die ersten Staus.
In keinem anderen Flächenland gibt es mehr Baustellen pro Autobahnkilometer.
Stau, ja, 20 Kilometer.
Das ist nicht mehr normal. Echt sagenhaft, also das ist bescheuert.
Früher war unterwegs sein ein notwendiges Übel. Das altfranzösische travailler, nahe dran am englischen travel, bedeutete quälen. Und in dem Begriff ist ebenfalls eine Referenz ans Trepalium enthalten, eine Foltermethode. Aber ist unterwegs sein, jedenfalls mit dem Auto, heute nicht immer noch oder wieder Qual und Folter? Wenn wir Stoßstange an Stoßstange stehen, vor uns ein unendliches Meer aus Rücklichtern. Nichts geht mehr, man könnte verrückt werden, kann aber nichts machen. Wir sind in unseren Pkw ausgeliefert. Höhere Gewalt. Wenn jetzt am Freitag in Hessen die Sommerferien beginnen, dann heißt es wieder ab in den Stau, wobei der längst auch sonst schon zum Alltag gehört. Im Durchschnitt verliert der deutsche Autofahrer 30 Lebensstunden pro Jahr in der Autoschlange. Das entspricht Kosten, laut Schätzungen, von jährlich mehr als 1700 Euro pro Fahrer. Hochgerechnet auf alle Autos im Land würde das Gesamtkosten ergeben, die mehr als 5-mal höher liegen als der Bundeshaushalt für Gesundheit. Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt, aber wir planen offenbar für den Verkehr und nicht unbedingt dafür, ihn anders zu gestalten. Der Stau, ein Sinnbild für die ausgebremste Mobilitätsidee unserer Gesellschaft. HR2 der Tag, Mobil, Automobil, Immobil, Lebensgefühl Stau, unser Thema heute Abend und wir tauchen direkt ein.
Standen Sie im letzten Jahr auch mal wieder so richtig schön im Stau? Vielleicht auf der A3, der Autobahn mit den meisten und längsten Staus in ganz Deutschland? Oder auf der A5, der zweitschlimmsten Staustrecke, die auch durch Hessen führt? Was Verkehrsstaus angeht, war 2017 ein absolutes Rekordjahr. Laut dem ADAC brachten es die Blechlawinen im vergangenen Jahr auf 4000 Kilometer Stau pro Tag. Für die Autofahrer bot sich eine reichhaltige Auswahl aus über 720.000 einzelnen Staus an. Da war für jeden etwas dabei. 2018 verspricht nicht viel anders zu werden. Der Hauptgrund: die weiterhin hohe Bautätigkeit auf Deutschlands Straßen. Rund ein Drittel aller Staus geht auf Baustellen zurück, hat der ADAC errechnet. Besonders schnell entstehen Staus dort, wo Fahrstreifen gesperrt sind oder ein starkes Tempolimit eingehalten werden muss. Geradezu rasend steigt dagegen die Zahl der Baustellen. Im April diesen Jahres waren für Autobahnen und Bundesstraßen schon über 430 einzelne Bauprojekte angemeldet. Tendenz steigend. Bei den meisten dieser Baustellen handelt es sich um Brücken, die saniert werden, oder um die Erweiterung von Fahrstreifen. Beides bedeutet Staualarm. Am bauwütigsten ist übrigens das Bundesland Nordrhein-Westfalen, knapp gefolgt von Bayern. Hessen erreicht mit der Zahl seiner angemeldeten Baustellen immerhin Platz 3. Am stärksten betroffen sind mal wieder die großen Fernreiserouten. Hier sorgen nicht weniger als 126 Baustellen für besondere Ferienmomente. Die wohl längste Baustelle des Jahres findet man auf der A7, Kassel Richtung Fulda, zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West. Allein diese Baustelle bringt es auf über 14 Kilometer. Unvermeidlich wird es sich auch weiterhin auf der A3 stauen, hier vor allem zwischen Köln und Bonn sowie rund um den mehrstreifigen Ausbau Frankfurt-Würzburg-Nürnberg, eines der vielen beliebten Langzeitprojekte. Besonders dicht häufen sich die Baustellen auf der A1, Staus sind hier unter anderem auf den Abschnitten Köln-Dortmund und Münster-Osnabrück zu erwarten. Und für Hessen sei stellvertretend noch das Nadelöhr auf der A5 Darmstadt-Frankfurt zwischen Frankfurter Kreuz und Flughafen Nord erwähnt. Oder auch die A66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt, eine der am stärksten befahrenen Autobahnen Deutschlands, die von gleich 5 Großbaustellen betroffen ist, unter anderem zwischen Kelkheim und Eschborn und am Krifteler Dreieck.
Thorsten Schweinhardt mit einem Überblick über Deutschlands Staus und Baustellen, die uns besondere Ferienmomente liefern, wie er sagt. Hessen hat übrigens die höchste Verkehrsbelastung der Republik. Hier in unserem Bundes- und Transitland fahren 25% mehr Autos als im Bundesschnitt der Flächenländer. Und auch die Baustellendichte ist deutschlandweit Rekord. Für Verkehrsminister Al-Wazir eine gute Nachricht, wie er sagt, weil das belege, dass Hessen den Sanierungsstau angeht. Dennoch, was für ein Verlust an Lebenszeit und Qualität. Wenn der Zorn der Leidgeplagten dann allmählich anschwillt und den Hals hinaufkriecht, dann dürfte der rationale Verweis auf Investitionen wohl auch nicht weiterhelfen. Dirk Kemper ist Oberingenieur am Lehrstuhl und Institut für Straßenwesen in Aachen. Ich habe ihn gefragt, Staus gehören inzwischen zum Alltag wie ein Schnupfen. Einen Großteil unserer Freizeit verbringen wir wartend im Auto, während der Stau früher ein Phänomen war, das es vor allen Dingen zu Beginn und Ende der Ferienzeit gab. Warum ist der Stau inzwischen die Regel und nicht die Ausnahme?
Wir haben einfach eine sehr hohe Belastung. Die Straßen werden stark beansprucht, gerade durch den Schwerlastverkehr. Und deswegen ist das so ein Kreislauf, der auch dazu führt, dass die Straßen immer weiter saniert werden müssen und immer schneller saniert werden müssen. Und das bewirkt dann natürlich wieder neuen Stau.
Das heißt, es geht auch um die Zahl der Neuzulassungen, die steigt ja auch stetig.
Genau, der Schwerlastverkehr nimmt immer noch weiter zu. Wir haben immer mehr große, schwere LKWs auf unseren Straßen, gerade auf den rechten Fahrstreifen, die dadurch auch sehr stark verschleißen und dann eben auch geringere oder schnellere Erhaltungszyklen erfordern.
Wenn wir uns alleine mal die Zahlen des ADAC für Hessen für 2017 anschauen und hochrechnen, dann reichen die Schlangen hier in unserem Bundesland 3-mal um die Erde herum. Jetzt haben wir gehört, dass es immens viele Baustellen gibt in Hessen, aber auch andernorts in der Republik. Welchen Anteil haben die an der Staubilanz?
Ja, es gibt verschiedene Studien, die sich damit beschäftigt haben. Man sagt, so ungefähr Daumengröße, ein Drittel der Staus sind auf Baustellen zurückzuführen, ein Drittel auf Überlastungen und ein Drittel auf Pannen und Unfälle. Wobei die Überlastung und die Baustellen, die hängen natürlich dicht zusammen, weil in den Baustellen haben wir natürlich auch Überlastungssituationen, deswegen schwanken die Angaben so ein bisschen, aber ich denke, so mit der Drittelung kommt man ganz gut zurecht.
Auf jeden Fall sind Baustellen ein neuralgischer Punkt. Was macht die so gefährlich?
In Baustellen haben wir beengte Verhältnisse. Es ist sehr voll, der Nebenmann fährt direkt neben uns. Ist auch vielleicht nicht direkt so ersichtlich, was auf uns zukommt, welche Situationen, ob wir die Gegenfahrbahn übergeleitet werden oder wie eng das noch wird. Und da muss man sich eben drauf einstellen. Und in Baustellen führen dann eben auch schon kleine Fahrfehler zu kleinen Unfällen, die aber dann eben dann auch direkt zu einem großen Stau führen können.
Also bräuchten wir mehr Buchten?
Ja, vielleicht auch. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Generell sind breitere Fahrstreifen schon ganz gutes Mittel, um da was dran zu machen. Ich denke, man muss da mehrere Ansätze fahren.
Breitere Fahrstreifen auch deshalb, weil heute ja 70% der Autos breiter sind als 2 Meter, die Baustellenstreifen aber nur 2,30 Meter breit. Das heißt, wir haben eigentlich zu schmale Fahrstreifen?
Ich glaube, wenn man angepasst fährt, dann ist das okay. Man muss nur eben dann darauf achten, dass man auch die Breite seines eigenen Fahrzeuges kennt und dann auch nur auf Fahrstreifen fährt, auf denen man fahren darf.
Man hat ja oft den Eindruck, da sind diese Baustellen, die stehen manchmal wie auf der A3 über Jahre und nichts passiert. Kaum ein Baufahrzeug ist zu sehen, geschweige denn Arbeiter. Sind das Geisterbaustellen?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Die Baufirmen haben natürlich auch mehrere Projekte, die sie gleichzeitig bearbeiten und planen natürlich ihr Personal auch so, wie es für die Firma am günstigsten auskommt.
Aber Sie würden nicht sagen, die Baustellen sind schlecht gemanagt?
Die Verwaltung muss natürlich straffe Bauzeiten vorgeben. Dafür muss aber auch die Fachkompetenz da vorhanden sein, auch bei der Ausschreibung, dass man sich da genau überlegt, welche Bauzeit ist machbar, welche Arbeiten können vielleicht parallel durchgeführt werden, weil das auch maßgeblich die Bauzeit bestimmt. Sofern da Bauzeiten vielleicht zu locker kalkuliert sind, haben die Firmen natürlich auch den Spielraum, da auch ein bisschen gemächlicher vielleicht zu bauen.
Und ist das so? Sind die zu locker angesetzt?
Ja, so die Erfahrungen zeigen, dass da noch Spiel ist. Die Baufirmen kriegen ja auch die Vorgabe, beispielsweise welcher Baubetriebsform sie arbeiten sollen. Ob sie einfach nur in Tagschicht, in verlängerter Tagschicht mit Ausnutzung der Tageshelligkeit, ob sie im Dreischichtbetrieb arbeiten sollen. Und da wurde vom Bund vorgegeben mit dem Leitfaden zum Arbeitsstellenmanagement, dass man in der Baubetriebsform 2 arbeiten soll, also komplette Ausnutzung der Tageshelligkeit. Dafür müssten die Firmen aber im Sommer schon fast im Zweischichtbetrieb arbeiten. Das macht aber kaum eine Firma. Die arbeiten zwar in einer verlängerten Tagschicht, aber die Vorgaben werden nicht so umgesetzt, wie es eigentlich geplant ist.
Dennoch könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Bauarbeiten dann doch oft länger dauern. Da steht auf dem Hinweisschild Abschluss Ende 2017, aber 2018 ist dann immer noch nichts geschehen.
Ja, das kann aber auch unterschiedliche Gründe haben. Das muss nicht immer nur an der Firma liegen. Es kann auch sein, dass sich da irgendwelche Anforderungen für Schutzwände ändern und da dann was anderes zur Bauzeitverlängerung führt. Also das kann an beiden Seiten liegen.
Und wie ist es um die Qualität der Bauarbeiten bestellt? Oft hat man den Eindruck, gerade ist eine Baustelle abgezogen, da ist dann schon wieder der Straßenbelag kaputt, spätestens im nächsten Winter und dann wird erneut rumgeflickt.
Ich denke, das ist in Deutschland nicht so ein großes Problem, weil wir hier auch sehr konservativ ausschreiben. Solange die dann auch fachmännisch ausgeführt werden, haben wir da eigentlich keine großen Probleme mit der Qualität. Es gibt natürlich ja immer Ausnahmen, wo dann auch mal was schief geht, ne?
Wenn Sie sich anschauen, wie viele Baustellen es in Deutschland gibt, es werden immer mehr, wie lange bleiben die uns dann noch in Zukunft erhalten?
Also so von der Einschätzung her wird es eher mehr als weniger, weil ja jetzt auch noch die ganzen Brückenbaustellen dazukommen, die auch für den Verkehrsteilnehmer sehr nervenraubend sind, weil man auf den Brücken eben nicht beliebig die Fahrstreifen verbreitern kann oder da irgendwie Ersatz schaffen kann. Da sind schon Zwangspunkte, die die Baustellenplanung maßgeblich beeinflussen.
Allein auf der A45 müssen alle 31 Brücken erneuert werden, 20 davon auf hessischem Gebiet. Jetzt ist das Kind ja im Prinzip schon in den Brunnen gefallen, weil jetzt an allen Ecken und Enden gleichzeitig saniert wird, weil jahrelang Investitionen vernachlässigt wurden. Was ist Ihr Vorschlag? Wie können wir das erträglicher gestalten?
Ja, das Kind ist quasi schon in den Brunnen gefallen, weil die Vorgängergenerationen da einfach zu wenig dran gemacht haben. Und die Planung innehaben, die müssen es quasi ausbaden. Wenn man die intensiven Eingriffe auch in den Brücken sieht, reicht es bei weitem noch nicht aus. Also deswegen ist es schwierig, eine richtige Prognose zu treffen.
Dirk Kemper, Oberingenieur am Lehrstuhl und Institut für Straßenwesen in Aachen. Sie hören HR2 der Tag, Mobil, Automobil, Immobil, Lebensgefühl, Stau, unser Thema heute Abend. Und dieses Lebensgefühl kennt auch Kabarettist Vince Ebert. Er erklärt uns, warum Stau immer nur von hinten blöd ist.
Neulich auf der Fahrt von Frankfurt nach Nürnberg war es wieder mal soweit. Vollsperrung auf der A3 zwischen Rastorf-Spessart und Würzburg-Kist wegen eines umgekippten LKWs. Haben Sie Geduld, die Bergungsarbeiten laufen. Jedes Mal, wenn ich in Richtung Süden unterwegs bin, kippen auf der A3 reihenweise 40 Tonner um oder geraten auf die Gegenfahrbahn, um dort flächendeckend ihre Ladung zu verlieren. Meistens so Dinge wie Schmierseife, Kanthölzer oder bromsaures Radiumcarbonat. Und immer, aber wirklich immer zwischen dem Rasthof Spessart und der Ausfahrt Würzburg-Kist. Bei sowas glaube selbst ich, dahinter muss ein höherer kosmischer Grund stecken. Wenn ein LKW-Fahrer, der irgendwo in Deutschland unterwegs ist, merkt, dass etwas mit seinem Laster nicht stimmt, dann fährt er wie von fremden Mächten geleitet schnurstracks auf die A3, um ihn schließlich genau am Rasthof Spessart in den Graben zu fahren.
Man sieht das kommen, aber es gibt kein Entkommen, Vince Ebert. Inzwischen entsteht Pendler endlos Frust, aber nicht nur auf der Autobahn. Gerade das Gezuckel durch die Stadt, das Stop and Go, ist furchtbar ermüdend und nervenaufreibend gefährlich noch dazu, wenn sich dann zum Beispiel einer noch unbedingt in die winzige Lücke reinquetschen muss und ohne Blinker die Spur wechselt. Schrecksekunde im urbanen Raum, der schon längst vor allen Dingen den Autos gehört. Erbe der 60er Jahre, in denen autogerechte Städte geplant wurden. Nun wird zurückgebaut. Zum Beispiel in Helsinki, wo Autobahnen verkürzt werden, nicht mehr bis in die Innenstadt hineinragen sollen und dadurch neuer Wohnraum entsteht. Frankfurt will ebenfalls die Autos Stück für Stück zurückdrängen. An der Hauptwache ist das schon Realität. Nun folgt der Main-Kai, der nächsten Sommer erstmal probeweise für den motorisierten Verkehr gesperrt wird.
Das Mainufer in Frankfurt ist ein Highlight. Bei schönem Wetter ist dort richtig was los. Doch wenn die Menschen vom Römerberg Richtung Mainufer laufen, dann stoßen sie zunächst auf den Mainkai. Abgase, laute Motoren, rund 20.000 Autos sind jeden Tag am nördlichen Frankfurter Mainufer unterwegs. Das soll sich ab dem Mainfest im August 2019 ändern. Denn dann wird die Stadt die Straße zwischen Alter Brücke, Eiserner Steg und Untermainbrücke ein Jahr lang für den Autoverkehr sperren. Testweise. Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling.
Wir erhoffen uns dadurch, dass der Main in diesem Bereich und das Mainufer sehr stärker als bisher erlebbar wird und dass in dem Bereich eben die Innenstadt und die Altstadt und die Mainufer zusammenwachsen.
Ein weiteres autofreies Stück Frankfurter Innenstadt direkt am Main. Diese Nachricht kommt bei Fußgängern und Radfahrern gut an.
Ich finde es super. Ich finde, Frankfurt eignet sich total dafür, die Autos einfach ein bisschen weiter aus der Stadt rauszuhalten.
Ja, damit man eben besser hier spazieren gehen kann.
Fußgänger sollen künftig in Ruhe direkt am nördlichen Mainufer flanieren können. Radfahrer sollen den gesperrten Mainkai nutzen. Pläne, die bei den Autofahrern am Mainkai nicht so gut ankommen.
Schissen, weil ich jeden Tag hier durch muss. Das heißt, dann wird auf der anderen Seite wohl alles zu sein.
Ich glaube, hier bricht Chaos aus.
Während die Anwohner des nördlichen Mainufers sich darüber freuen, dass es ab 2019 deutlich leiser wird, haben Geschäftsinhaber in der parallel verlaufenden Berliner Straße große Sorgen. Sie fürchten, dass sich der Verkehr vom Mainufer in die Berliner Straße verlagern wird und deshalb die Kunden ausbleiben, sagt Christine Kirchner vom Schmuckgeschäft Stadtgold.
Mit der Belästigung auch von den Kunden, die hier auf der Straße laufen, ja, die es einfach meiden, weil es einfach unangenehm ist.
Während der einjährigen Sperrung wird gezählt, wohin sich der Autoverkehr tatsächlich verschieben wird. Frankfurts Verkehrsdezernent erwartet, dass vor allem die Berliner Straße und das südliche Mainufer zu Ausweichrouten werden. Größere Probleme sieht er dennoch nicht.
Wir haben ja heute schon die Situation, dass jedes Jahr über 20 Tage im Jahr dort gesperrt wird, ohne dass das jetzt zum totalen Zusammenbruch geführt hätte.
Beispielsweise wird die Strecke jedes Jahr fürs Museumsuferfest gesperrt.
Frank Angermund über die Sperrung des Frankfurter Mainkais, probeweise von Sommer 2019 bis Sommer 2020. Das Regierungspräsidium in Darmstadt hat schon angekündigt, kein Veto einzulegen. Nun müssen die Frankfurter Stadtverordneten über den Plan entscheiden. Das dürfte in der zweiten Jahreshälfte geschehen. Und wahrscheinlich werden sie die Sperrung absegnen, da die Regierungskoalition im Römer aus CDU, SPD und Grünen eine stabile Mehrheit besitzt. Sprechen wir von diesem Plan ausgehend über Staus und Stauforschung mit Verkehrsforscher Professor Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Schreckenberg, das sind ja hehre Pläne, den Menschen in der Stadt wieder Lebensqualität zurückzugeben. Aber was hilft das, eine Strecke zu sperren, wenn Autofahrer sich dann wahrscheinlich einen anderen Weg suchen und es sich dann eben dort knäuelt?
Wir haben es immer wieder gesehen, dass Ausweichverkehre stattfinden. Die Menschen bleiben ja nicht zu Hause, werden auch nicht erstmal ein anderes Verkehrsmittel benutzen. Das Gleiche werden wir erleben, wenn es Dieselfahrverbote gibt. Das heißt also, diese Verkehre werden dann auf anderen Strecken stattfinden und damit erzeugt man eigentlich mehr Verkehr, weil weitere Strecken zurückgelegt werden. Also hier darf man sich nichts vormachen. Das ist eine Testphase. Wir hatten häufiger Sperrungen mal für eine gewisse Zeit und dann verschwand der Verkehr tatsächlich. Aber auf eine so lange Frist wie ein Jahr wird sich das nicht hochrechnen lassen.
Nun ist das ja vielen Menschen ein Rätsel, wie Staus überhaupt zustande kommen. Das macht den Anschein, als ob die einfach auf einmal da sind. Sie haben ein Modell entwickelt, das diesen Effekt mathematisch ausformuliert. Wie also kommt es zu diesem Stau aus dem Nichts?
Also 60-70% aller Staus entstehen durch reine Überlastung. Das heißt also, es gibt eine Situation, insbesondere im Autobahnverkehr, wo man dann eine erhöhte Dichte hat, also an Anschlussstellen oder an Steigungen. Der Verkehr wird einfach langsamer, nur noch so 10-30 Kilometer pro Stunde schnell oder langsam besser gesagt. Und wenn dann einer unaufmerksam ist, und das haben wir immer wieder heute gerade durch Smartphone-Nutzung und andere Medien, dann wird der Verkehr nochmal weiter verlangsamt, bis dann einer wirklich stehen bleibt und dann entsteht eine Stauwelle, die sich nach hinten weg bewegt mit ca. 15 Kilometer pro Stunde. Diese Stauwelle kann sich 30 Minuten, 60 Minuten erhalten. Rückwärts ja, die Autobahn wechseln über Rampen und dann kommt mir irgendwo so ein Stau entgegengefahren, tatsächlich. Und ich habe keine Ahnung, wo der herkommt, aber das ist dann so der Eindruck eines Staus aus dem Nichts.
Das heißt also, ein übermäßiges Bremsen genügt dann schon, weil das sich als Kettenreaktion nach hinten verstärkt.
Es sind immer tatsächlich einzelne Autofahrer, die diese Stauwellen erzeugen. Und leider sind diese Bereiche, wo die Dichte dann eben besonders hoch ist, ein Pumpen-Szenario, wo man dann also eine Stauwelle nach der anderen erzeugt. Aber man könnte vom Hubschrauber aus genau einzelne Verkehrsteilnehmer ausmachen, die die Stauwellen jeweils ausgelöst haben.
Würde es denn in dieser Situation, dass ein Land im Stau steckt, helfen, wenn mehr Entlastungsstraßen gebaut werden? Oder ist das denn nur eine Frage der Zeit, bis auch die wieder voll sind?
Entlastungsstraßen erzeugen eigentlich noch mehr Verkehr. Also wir haben viele Beispiele dafür, dass Wohngebiete entstanden sind, eben aufgrund von neuer Infrastruktur, und damit erzeugt man eigentlich mehr Verkehr. Die jungen Leute heute wollen gar kein Auto mehr besitzen. Sie wollen eigentlich den öffentlichen Verkehr benutzen. Gerade im Frankfurter Raum ist es so, dass es relativ teuer ist, den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Man versucht das sogar teilweise zu verhindern aufgrund von hohen Preisen. Also ich bin mal dafür eingetreten, den kostenlosen öffentlichen Verkehr einzuführen. Wir hätten nicht die Kapazitäten heute. Wir haben nicht die Bahn, wir haben auch nicht die Strecken, aber das wäre der richtige Ansatz. In Wien hat man das zum Beispiel, 1 Euro kostet ein Ticket pro Tag, dass man also den ganzen Tag fahren kann, wohin man will. Das sind Denkansätze, die man auch gerade in diesen eng besiedelten Regionen mal zu Ende führen sollte. Leider geschieht das in vielen Fällen, wie wir das jetzt auch sehen, nicht.
Das Beispiel Wiens werden wir dann am Ende der Sendung nochmal vertiefen. Staus entstehen ja auch, weil der Zufluss nicht stimmt, weil es ruckelt. Je gleichmäßiger der Verkehr fließt, desto geringer die Staugefahr. Beispiel Ameisen. Die haben auf ihren Straßen ordentlich Gegenverkehr, einen Durchsatz von mehr als 100 Tieren pro Minute. Trotzdem fließt es dort. Können wir uns von den Ameisen Erkenntnisse abschauen?
Ameisen sind in der Bewegung kooperativ. Leider tun das die Menschen auf der Straße nicht so, wie sie könnten. Es ist so, dass in der Anonymität des Fahrzeugs Menschen, wenn sie denn das Fahrzeug besteigen, ganz andere werden, als sie normalerweise im zivilen Leben sind. Da entsteht dann schon schnell Aggression, das kennt man. Also die Auseinandersetzung auf der Straße nimmt zum Teil Formen an, die also jeder Beschreibung an sich spotten, wenn man das mal auch in den Videoaufnahmen sieht, die da gemacht werden. Also hier muss man wirklich die Ameisen als Vorbild nehmen. Nur die Ameisen haben kein Gehirn, sondern nur Nervenknoten. Aber wir haben nachgewiesen, dass der Autofahrer sein Gehirn sowieso normalerweise nicht so stark benutzt. Also da gibt es dann vielleicht noch Hoffnung, dass wir das auch umsetzen können, was die Ameisen schon heute machen.
Welche Fehler der Vergangenheit sollten wir dann in der Verkehrsplanung dringend vermeiden?
Es gab viele Phasen in der Verkehrsplanung, gerade bei städtischem Verkehr. Also es mal ein Fehler waren die Fußgängerzonen. Also da ist abends nichts mehr los. Das sind tote Bereiche. Wir haben gelernt aus verschiedenen Projekten auch, dass also gerade das Miteinander am Ende, glaube ich, die beste Lösung ist. Das heißt also, die Engländer nennen das Shared Space, also wo alle Verkehrsarten sich den gleichen Verkehrsraum, aber dann kooperativ teilen. Und das ist ein Konzept für die Zukunft. Da kann man auch dann Fahrradfahrer, Fußgänger, alles miteinander in den gleichen Verkehrsraum binden, sodass dann auch keine Bürgersteige mehr da sind. Das wäre ein Zukunftsmodell, nur müssen die Menschen auch dazu die Einstellung haben. Wir haben Projekte gehabt in Deutschland, in Drachten zum Beispiel gab es das in den Niederlanden, boomte in Deutschland. Das kam nicht so gut an bei den deutschen Teilnehmern. Also da muss man auch vielleicht noch ein bisschen Verkehrserziehung gerade bei den jungen Leuten durchführen, die eigentlich ja öffentlichen Verkehr nutzen wollen, aber man muss sie dann auch längerfristig binden.
Und man muss Verkehrsplanung auf jeden Fall auch mitdenken. Die kommt nämlich immer als letztes, wenn überhaupt.
Verkehrsplanung ist leider immer das letzte Glied in der Kette, wenn es um Wirtschaftsentwicklung geht. Das sehen wir gerade auch in den osteuropäischen Staaten, die dann also starkes Wirtschaftswachstum haben wollten, Hotels gebaut haben, Flughäfen. Aber die Anbindung dann an den Verkehr wurde ganz am Ende durchgeführt oder eben auch nicht.
Und auch beim BER.
Das ist auch so, dass der Berliner Flughafen jetzt endlich vielleicht irgendwann mal fertig wird, aber man hat festgestellt, dass er dann gar nicht richtig angebunden ist. Es gibt nur ein Gleis, das dorthin führt. Man hat versäumt, ein zweites zu bauen und die Straßenanbindung kann nicht das Verkehrsaufkommen aufnehmen, das erwartet wird für 2040. Also das sind alles Dinge, da denkt man zu kurz und leider ist Verkehr etwas, was eben nicht so oben auf der Liste steht, wenn man Planungen überhaupt durchführt.
Der Physiker und Stauforscher Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen, vielen Dank für den Moment. Wir sprechen uns dann gleich nochmal. Sie hören HR2 der Tag. Mobil, Auto, Mobil, Immobil, Lebensgefühl, Stau. Dass es den dauernd gibt, hängt auch mit dem Egoismus im Straßenverkehr zusammen, haben wir gehört, zu dem der Schutz der Anonymität verleitet. Ein klassischer Ressourcenkonflikt, bei dem jeder möglichst viel davon für sich nutzen will. Und dann kommen auch noch unterschiedliche Typen sich in die Quere.
Die Psychologie unterscheidet übrigens drei grundsätzliche Typen von Autofahrern. Den Unbelehrbaren, den Belehrenden und den Holländer. Der Holländer ist nicht zwingend niederländischer Staatsbürger. Vielmehr bezieht sich der Begriff auf eine bestimmte Mentalität, Auto zu fahren. Der Holländer möchte zwar von A nach B kommen, jedoch ist ihm die dazu benötigte Zeit nicht allzu wichtig. Sein Fahrstil ist defensiv und bewegt sich auf einer Skala von hochgradig entspannt bis zugekifft bis unter die Hutschnur. Für den Holländer ist jeder Spurwechsel ein Himmelfahrtskommando. Denn die Funktion des Rückspiegels ist dieser Personengruppe leider genauso unbekannt wie die des Blinkers. Hat er es dann ohne größere Katastrophen auf die Mittelspur geschafft, kommt es zum nächsten Knackpunkt. Denn auch das Wort Beschleunigung hat der Holländer noch nie gehört. Und so zuckelt er mit 81,5 km/h neben dem zu überholenden Tanklastzug her und fängt in der Regel nach 30 bis 40 Minuten mit dem Fahrer eine lebhafte Konversation an. Was hinter ihm passiert, existiert für ihn nicht. Stau ist schließlich immer nur hinten blöd, vorne geht's.
Der Kabarettist Vince Ebert, ein weiterer Ausschnitt aus seinem Programm. Tatsächlich wird es ja auf Deutschlandstraßen immer voller. Alleine in Hessen steht der Autoverkehr rund 180 Mal am Tag still. Und das kostet nicht nur Nerven, sondern auch Sprit. In dem Buch Deutschland im Stau kommen die Autoren auf einen Wert von 14 Milliarden Euro im Jahr rausgepustet aus dem Auspuff für nichts. Warum dann nicht aufs Rad umsteigen? Zumal E-Bikes es ja ermöglichen, schneller längere Distanzen zurückzulegen. Weil es da eine Kluft gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Umfragen belegen immer wieder, dass eine Mehrheit der Deutschen sich vorstellen kann, mit Bus, Bahn oder Rad zur Arbeit zu fahren, statt mit dem Auto. Bloß tut diese Mehrheit das nicht. Nach Frankfurt kommen zum Beispiel 80% der Pendler mit dem Auto. Und warum Menschen nicht aufs Rad umsteigen, dafür gibt es gute Gründe, wie Wolfgang Hetfleisch im Selbstversuch erfahren hat.
Die zentrale Kreuzung im Dreiecker Stadtteil Sprendlingen ist kein Vergnügen für Radfahrer. Zwei Hauptstraßen fließen dort in spitzem Winkel zu einer zusammen. Wer mit dem Rad der Bundesstraße 3 nach Norden folgen will, findet im Kreuzungsbereich keine eigene Spur. Für den Darmstädter Radverkehrsplaner Uwe Petri ein klassisches Problem bei Ortsdurchfahrten, die für den Autoverkehr ausgelegt sind.
Die Autofahrer fahren eng an den Radfahrern vorbei. Sicherheitsabstand wäre 1,50 Meter. Der wird in der Regel nicht eingehalten. Und gerade bei dem Stop and Go ist das ein großes Problem für die Radfahrer, die sich hier bedrängt fühlen und deshalb häufig auf den Gehweg ausweichen.
Das Problem für die Radfahrer ließe sich ohne allzu großen Aufwand lösen.
Markierungsformen, die es sicherer machen, damit der Radfahrer akzeptiert wird von dem Autofahrer und nicht bedrängt wird.
Wie sowas funktionieren kann, hat Petri in Dreieich schon nachgewiesen. Sein Büro hat dort Hessens längste Fahrradstraße geplant. Auf der 3 Kilometer langen Strecke haben Radler Vorrang vor dem Autoverkehr. Aber auch dort, wo das nicht gilt, kann man das Radfahren sicherer machen. Auf einer großen Kreuzung, nur ein paar hundert Meter nördlich der Ortsmitte von Sprendlingen, ist das geschehen. Vor den Ampeln wurde die Fahrbahn rot markiert.
Damit der Autofahrer 5 Meter vor der Signalanlage hält und der Radfahrer bei Rot vor den Kfz-Verkehr in den Sichtbereich fahren kann, weil dann der Rechtsabbieger den Radfahrer vor ihm sieht.
Wer dem Radverkehrsexperten aus Darmstadt während einer kurzen Tour durch Dreieich auf dem Fahrrad folgt, kommt bald ins Schwitzen. Petri fährt ein E-Bike. Dass das immer mehr Menschen tun, sagt er, das müsse sich auch in der Radverkehrsplanung wiederfinden. Petri glaubt, dass die motorisierten Räder das Auftreten der Radfahrer im Straßenverkehr stark verändern werden und deren Wahrnehmung durch andere Verkehrsteilnehmer auch.
Den Kfz- und Radverkehr auf einer Spur verträglich abzuwickeln, ist eigentlich das Mittel der Zukunft. Dass die Autofahrer auch sehen, Mensch, mit dem Fahrrad könnte ich auch fahren.
Bis das so viele Menschen überzeugt, dass der Autoverkehr im Ballungsraum Rhein-Main spürbar zurückgeht, ist aber noch viel zu tun.
Viel zu tun. Was genau, das besprechen wir jetzt mit Professor Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen. Wir haben uns nochmal mit ihm verabredet. Er forscht seit einem Vierteljahrhundert zu Staus. Herr Professor Schreckenberg, ein Land steht im Stau. Auf deutschen Straßen wird es immer voller, staubiger und ungesünder. Auf der Straße alleine können wir die Probleme aber wohl nicht lösen. Wie muss ich das zum Beispiel in der Radverkehrsplanung wiederfinden?
Radverkehr ist bestimmt eine Stütze, die wir in der Zukunft haben werden, aber damit können wir die Probleme nicht lösen. Also die Kapazitäten, die man dort dann aufnehmen kann, sind vorhanden, aber es ist auch stark wetterabhängig. Wir haben auch sehr viele, gerade was E-Bikes angeht, schwere Unfälle, weil E-Bikes sehr schnell sind. Die Autofahrer unterschätzen das, die Geschwindigkeit. Das ist auch insbesondere dann bei der etwas älteren Bevölkerung ja sehr beliebt. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass man da nicht zu viel Hoffnung reinsetzt. Man muss das kombinieren mit anderen Verkehrsarten, eben auch mit dem öffentlichen Verkehr, der dort attraktiver gemacht werden muss. Und man muss eine ganze Palette an Angeboten fahren, um dann gerade in den Ballungsräumen, wie man das auch in anderen Städten sieht, also in Kopenhagen zum Beispiel, wo das eine bedeutende Rolle spielt. Man hat in den Niederlanden auch, wenn man da mal hinfährt, ne, also hat der Radverkehr eine ganz andere Bedeutung. Aber die Niederlande sind auch natürlich ein relativ flaches Land. Da ist das mit dem Radfahren einfacher, sage ich mal, als wenn ich jetzt ins Bergische Land fahren würde. Also hier muss man wirklich abwägen, was man gerne möchte. Es wird an vielen Stellen ja jetzt über Radschnellwege diskutiert. Da wird viel Geld investiert, aber damit kann man am Ende die Mobilitätsprobleme, die wir haben, nicht lösen.
Und da gibt es ja auch tolle Ideen. In Berlin zum Beispiel wird geplant, unter einer Hochbahn unter der U1 eine Strecke zu nutzen, um 9 Kilometer durchzufahren, sogar teilweise überdacht. Aber wenn Sie nun sagen, die Räder alleine lösen nicht unser Problem, wie müssen wir uns dann die Zukunft denken, um alle Verkehrsträger im besten Mix zusammenzubringen?
Wir haben verschiedene Arten von Verkehr, also einmal den Personenverkehr, aber wir haben zunehmend auch den Zulieferverkehr. Das ist etwas, was wir so ein bisschen außer Acht lassen häufig, also dass wir unheimlich viel bestellen über das Internet und dass das zusätzlichen Verkehr bedeutet, also dass dann auch in der Zukunft vielleicht per Drohne oder per Roboter, wir haben da schon Untersuchungen zu gemacht, die Dinge geliefert werden, ohne dass ein Fahrzeug unterwegs ist. Also wir haben auch Volocopter, das heißt also diese Drohne, die mit Personen fliegen kann, tolle Technik, ganz toll, aber damit werden wir auch den Himmel, sage ich mal, nicht voll kriegen und damit dann die Menschen praktisch in der dritten Dimension transportieren. Also wir müssen hier wirklich lokal unterschiedlich denken. Es gibt nicht eine generelle Lösung für die Mobilitätsprobleme. Insbesondere muss man die junge Generation damit einbeziehen. Die müssen da mitmachen und die wollen natürlich auch lieber online sein, als sich an den Lenker setzen. Das ist tote Zeit, wenn ich im Auto sitze und Fahrrad fahren ist in dem Sinne auch tote Zeit. Also in dem Sinne sollte man versuchen, alles miteinander zu kombinieren. Frische Luft kann man natürlich auch auf andere Art
haben. Wenn Sie nun sagen, das geht um den Willen, sagen wir mal, eine Frau möchte gerne das Auto weniger nutzen. Dann muss sie erstmal ihre Kinder in die Kita bringen, dann zur Arbeit fahren. Von dort zum Kundentermin, dann schneller was einkaufen, die Kinder holen, zum Sport bringen, danach nach Hause. Das wird mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen im Vergleich zum Auto aber ziemlich schwierig.
Es ist wirklich so, dass wir nicht auf das Auto ganz verzichten können. Es wird uns auf viele Jahrzehnte begleiten, keine Frage. Und wir sehen auch schon, dass so Konzepte wie Carsharing überhaupt nichts bringen. Ne? Carsharing hat noch nie einer Geld mitverdient. Und das sind Dinge, wo man gesagt hat, okay, das ist vielleicht die Zukunft. Ich habe gar kein Auto mehr, sondern wenn ich dann eins brauche, nehme ich mir eins, das steht dann rum. Aber das sind alles Dinge, die bis heute noch nicht bewiesen sind, dass sie überhaupt irgendwas bringen. Also da bin ich sehr vorsichtig und die Psyche des Menschen ist zum Teil ganz anders geartet, dass man da dann anfängt, erstmal drüber nachzudenken, was wollen die Leute eigentlich und wie viel Mobilität brauche ich eigentlich? Kann ich einfach nur noch zu Hause sitzen, alles bestellen und muss ich ja gar nicht mehr raus? Also da sind wir noch nicht so ganz im Reinen, auch in der Wissenschaft, was die Zukunft das angeht, aber man kann natürlich viele Dinge mal ausprobieren und ich finde das richtig, dass man die Angebote macht, aber die müssen auch vernünftig sein.
Es ist aber nicht nur die Psyche, sondern das ist möglicherweise auch der politische Wille. Die Bundesregierung peilt in ihrem Verkehrswegeplan bis 2030 270 Milliarden Euro an. Allerdings steht da Erhalt vor Neubau. Fast 70% des Budgets geht für Instandsetzung drauf. Das klingt ja nicht gerade danach, dass Verkehrspolitik völlig neu gedacht wird.
Das Höchste, was wir in der Verkehrspolitik heute anstreben müssen, ist wirklich den Erhalt, Sanierung. Zwei Drittel des Bundesverkehrswegeplans 2030 sind Sanierung. Man muss aber davon ausgehen, dass was da drin steht, kommt vielleicht. Ne? Also was nicht drin steht, kommt gar nicht. Und hier muss man auch dann wirklich über die Grenzen hinausdenken. Ich sehe nicht, dass gerade im Verkehr eine deutliche Entlastung da stattfindet. Leider sind viele Projekte, was die Schiene angeht, nicht dort vorhanden, nicht berücksichtigt. Und das heißt, das wird alles am Ende über die Straße abgewickelt. Denn man muss sich vorstellen, ein LKW nutzt die Straße so ab wie 60.000 PKW. So, und jetzt haben wir viele Brücken, die gesperrt sind, die dann also von den LKWs nicht benutzt werden dürfen. Aber die fahren ja nicht mehr gar nicht, sondern die fahren größere Strecken außenrum und nutzen die dann entsprechend stärker ab. Das heißt also, damit haben wir das Problem nur verlagert in die Zukunft. Wir werden die nächsten 10 bis 15 Jahre massive Einschränkungen im Straßenverkehr insbesondere haben. Und wir haben keine Möglichkeit, das irgendwie aufzufangen, auch durch die Bahn nicht. Die kann gar nicht so schnell umschalten. Also hier haben wir etwas, was wir lange vor uns hergeschoben haben und jetzt haben wir die Quittung bekommen.
Bislang gelten Busse und Bahnen als teures Zuschussgeschäft, das Auto aber nicht. Wäre es da nicht ehrlicher zu sagen, wir müssen auch Folgen berücksichtigen, wie Lärm, Umweltverschmutzung, Unfälle und die einpreisen, also Autofahrer dann auch stärker an den Kosten der Allgemeinheit beteiligen?
Natürlich hat der Autoverkehr viele Folgekosten, das ist vollkommen klar, aber die Autofahrer müssen auch viel in Kauf nehmen. Also wir gehen davon aus, dass die Warenkosten, was den volkswirtschaftlichen Schaden angeht, den wir alleine durch Stau haben, in einer Größenordnung von 60 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Das heißt also, das ist aber das, was der Autofahrer trägt. Nicht das, was jetzt die Folgekosten, was jetzt Umweltschädigung oder Lärmbelästigung angeht. Das kommt noch dazu. Also insoweit muss man das auch gegeneinander abwägen. Und natürlich, der Schienenverkehr erzeugt auch Lärm. Und alle anderen Verkehrsarten haben auch ihre Nachteile. Und da muss man dann auch gewisse Dinge in Kauf nehmen. Man kann nicht nur immer abstrafen, sondern der Straßenverkehr hat auch viele positive Eigenschaften, insbesondere weil das eigentlich ja für uns Menschen die Erfindung der Individualität. Also ich konnte dann machen, was ich will. Ich kann mich jederzeit überall hin bewegen. Und das sollte man nicht so einfach aufgeben. Also das wird leicht dann alles über einen Kamm geschert. Also hier bin ich eher auf der Seite, sage ich mal, der individuellen Mobilität. Aber sie muss mit Maß geschehen.
Der Verkehrsforscher Professor Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen. Vielen Dank. Fluchen, drängeln, düsen, das ist aber aktuell die Realität auf Deutschlands Straßen. Manch einer schaltet ab vor lauter Stau, tippt lieber auf seinem Smartphone rum, wie bei Professor Schreckenberg vorhin gehört, und schon ist der nächste Unfall da und damit der nächste Stau. Denn Autofahren ist eine super komplexe Tätigkeit, die volle Aufmerksamkeit verlangt, was völlig unterschätzt wird. Es müssen bis zu 2500 verschiedene kognitive und motorische Fähigkeiten koordiniert werden. Gelingt das? Gibt es keinen Stau? Gibt es keinen Stau, muss man manchmal eben einfach nachhelfen, wie bei Stenkelfeld.
Ja, noch rollt er hier störungsfrei, der Autoverkehr auf der A7. Aber das wird sich in wenigen Stunden ändern. Dann greifen hier die Stauprofis der Autobahnmeisterei Holmohr in die Trickkiste. Alt und grau in unserem Stau heißt das Motto. Die Leitung dieser Ferienaktion liegt in den bewährten Händen von Arnold Brinkbäumer. Herr Brinkbäumer, welchen besonderen Fahrspaß bieten Sie dem Verkehrsteilnehmer in diesem Jahr an?
Ja, wir haben sowieso schon seit 4 Jahren unsere Tagesbaustellen mit einstreifiger Verkehrsführung. Ne? Die sind von vornherein immer für 6 Kilometer absoluten Stillstand gut. Ne? Und dann kommen ja noch unsere diesjährigen Sonderaktionen.
Was haben Sie da im Einzelnen geplant?
Ja, das fängt an mit dem Mittelstreifen bei Quickborn. Ne? Da gehen wir nachher bei und malen den neu an. Ne? Bis Montag entrosten wir denn noch die Brücke. Da sperren wir heute Abend erstmal für eine Stunde ganz ab. Denn 500 Meter weiter muss Rasen gemäht werden wegen den Standspuren, nicht solange das Wetter noch gut ist. Da machen wir jetzt mal den Hauptfahrstreifen schon mal ganz dicht. Tja, und wenn das nicht reicht, dann beschneiden wir vor Schnellsen noch mal die Büsche zwischen den Leitplanken, nicht, und stellen den Bauwagen auf die Überholspur. Also da sollten wohl so mindestens 20 Kilometer Stau mal rauskommen, ne?
Herr Brinkbäumer, nun stellen ja Baustellen auch immer ein erhebliches Unfallrisiko dar. Haben Sie denn überhaupt keine Bedenken, dass da Leute gefährdet werden?
Menschenskind, das haben wir doch alles im Griff. Ne? Also wir erwarten vorher auf 2 Kilometer Länge eine Bundeswehrkolonne. Das ist alles schon abgesprochen. Und dann haben wir zusätzlich noch einen Schwertransport mit Überbreite. Ne? Der kommt von Finnland runter. Also wir sorgen dafür, wo man sagen, dass der Autofahrer gewissermaßen im Schritttempo an unseren Baustellen ankommt, wird er richtig rangeführt, nee, kann gar nichts passieren.
Herr Brinkbäumer, was möchten Sie denn nun mit dieser Aktion im Endeffekt erreichen?
Ja, das will ich Ihnen genau sagen. Also wir wollen zunächst mal den Stau München-Salzburg von Platz 1 verdrängen und dann wollen wir endlich mal mindestens mit 15 Minuten ins Verkehrsstudio.
Was für ein Ferienspaß. Stenkelfelds Autobahnmeisterei erzeugt einen künstlichen Stau. Auf den Verkehr auf Autobahnen haben wir ausführlich geschaut. Schauen wir in die Städte. Die Fakten für dort. 40-50% der Autofahrten sind kürzer als 5 Kilometer. Eine Distanz, auf der das Fahrrad mit Abstand das schnellste Verkehrsmittel ist. Trotzdem werden nur in 10-15% dieser Strecken bei uns geradelt. Anders in Wien zu Beginn der Sendung schon angeklungen. Dort sollen bis 2025 80% der Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Der Anteil des Individualverkehrs soll gleichzeitig auf 20% zurückgehen. Funktionieren könnte das mit einem revolutionären Preismodell.
Die U-Bahn-Station am Stephansplatz in Wien. Alle 5 Minuten fährt ein Zug der U-Bahn-Linie 1 ein. Touristen und Einheimische steigen ein und aus. Ihr Urteil über die Wiener Linien fällt unisono positiv aus.
Sehr zufrieden.
Sehr gut, muss ich sagen.
Insgesamt, ich bin sehr zufrieden.
Großes Lob.
Dieser Student fasst zusammen, was viele Wiener denken. Er findet es gut,
dass man in Wien von jedem Punkt zu jedem anderen Punkt kommt, ohne Probleme durch die öffentlichen Verkehrsmittel und dass man nicht auf ein Auto angewiesen ist.
Daniel Ammann, Pressesprecher der Wiener Linien, ist heute zur U-Bahn-Station am Stephansplatz gekommen. Er ist geübt darin, die Vorzüge des Wiener Nahverkehrs zu erklären. Wöchentlich beantwortet er Medienanfragen aus aller Welt und alle wollen das eine wissen. Was ist das Erfolgsrezept der Wiener Linie?
Es ist eine Mischung aus einem sehr guten Angebot und einem wirklich sehr günstigen Preis. Wenn man sich das vergleichsmäßig mit anderen Städten auch auf der ganzen Welt anschaut, gehört Wien mit Abstand zu dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das man bekommen kann.
Seit 2012 kostet das Jahresticket der Wiener Linien für das gesamte Stadtgebiet 365 Euro, also 1 Euro für jeden Tag, wie es im griffigen Werbeslogan des Unternehmens heißt. Zum Vergleich, in München muss man für ein vergleichbares Ticket zwischen 590 und 700 Euro bezahlen. Das günstige Ticket war eine politische Entscheidung der rot-grünen Wiener Stadtregierung. Die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassiliaku formuliert das so.
Wir tun alles, was in unserer Hand liegt, damit wir sowohl die Wienerinnen und Wiener als auch die Pendlerinnen aus dem Umland von einer Sache überzeugen, dass man das Auto nach Möglichkeit zu Hause stehen lässt und auf die Füße umsteigt.
Die Stadt Wien lässt sich das auch einiges kosten. Die Ticket- und Mieteinnahmen der Wiener Linien decken noch nicht mal die Personalkosten der fast 9000 Mitarbeiter. Die Stadt Wien schießt jedes Jahr zu, im vergangenen Jahr 500 Millionen Euro. Allerdings nicht ohne Bedingungen. In einem Vertrag mit den Wiener Linien sind Qualitätskriterien festgelegt. Werden sie erfüllt, sieht der nächste Finanzierungsvertrag als Anreiz zusätzliche Zahlungen vor. Wenn nicht, gibt es weniger Geld. Das spornt an, sagt Sprecher Daniel Ammann.
Natürlich, wenn man sich überlegt, ein günstiges Angebot zur Verfügung zu stellen, muss natürlich auch das Angebot trotzdem passen. Wenn jemand beispielsweise in die Arbeit fährt und mit dem Auto nur 20 Minuten brauchen würde und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 40, dann kann das noch so günstig sein. Also für uns war klar, es muss das Angebot stimmen, es muss auch das Intervallangebot stimmen. Bei der U-Bahn kommt bei uns alle 3 bis 5 Minuten untertags ein neuer Zug. In der Spitzenzeit teilweise bis zu 2,5 Minuten ein neuer Zug. Und dieses Angebot wird natürlich dann auch angenommen.
Seit der Einführung des Jahrestickets für 365 Euro steigen die Fahrgastzahlen jedes Jahr. Mittlerweile nutzt fast 1 Milliarde Menschen pro Jahr die 450 Busse, 500 Straßenbahnen und 150 U-Bahn-Züge der Wiener Linien. Die vielen zusätzlichen Fahrgäste sind für die Wiener Linien zwar ein Grund zur Freude, aber auch eine Verpflichtung, erklärt Unternehmenssprecher Daniel Ammann.
Wir müssen diesen Fahrgästen natürlich auch ein gewisses Angebot anbieten können, nämlich abseits von den berühmten U-Bahn-Stopfern in Tokio vielleicht. Also das wollen wir natürlich nicht. Das heißt aber auch wieder ein Auslösen von Investitionen. Wir brauchen wieder neue Fahrzeuge, wir müssen beispielsweise neue Linien bauen. Ist mit Kosten verbunden. Aber diesen Weg wollen wir weitergehen, weil wir sehen und es auch in den letzten Jahrzehnten auch gesehen haben, dass das so funktioniert, sich den Problemen zu stellen und nicht die Augen zu verschließen, sondern zu sagen, okay, wir müssen in die Zukunft auch planen und die Dinge dann auch angehen.
In der U-Bahn-Station am Stephansplatz warten die Fahrgäste auf die nächste U-Bahn der Linie 1. Gibt es denn auch etwas, was die Wiener Linien nicht so gut machen? Diese Pendlerin muss lange überlegen, doch dann fällt ihr etwas ein.
Manche Busse, wo man glaubt, man steckt im Sommer in eine Tiefkühlbox und im Winter ist es zu viel geheizt.
Über das 365-Euro-Jahresticket in Wien, Srdjan Govidarica. Und das hat inzwischen auch schon einen Effekt auf die Luftqualität in der Stadt. Vor 1,5 Jahrzehnten gab es in Wien an 95 Tagen im Jahr eine zu hohe Feinstaubbelastung. 2017 kam dieselbe Zählstelle nur noch auf 23 Tage. Mobilität ist heute aber viel mehr als unterwegs zu sein. Es ist für viele ein Lebensgefühl in einer Welt, die zum Global Village geschrumpft ist. Professor Wolfgang Kaschuber ist Anthropologe, Metropolenforscher und geschäftsführender Direktor für empirische Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pieroth.
Herr Professor Kaschuber, heutzutage denken wir, Mobilität ist ganz Sache der Moderne. Der moderne Mensch ist immer unterwegs, egal ob beruflich oder privat. Aber stimmt das denn, dass Mobilität eine Erfindung von heute ist?
Nein, man kann sagen, natürlich sind die Menschen durch die Geschichte hindurch mobil. Der Unterschied besteht wohl darin, zum einen, dass die Menschen der Moderne, nicht alle, aber viele, freiwillig mobil werden. In der Vormoderne musste man sozusagen nach Nahrung, nach Arbeit, nach anderen Dingen suchen. Und der Unterschied besteht zweitens eben auch daran, dass in der vormoderne Mobilität keineswegs positiv besetzt war. Also die fahrenden Leute, die unterwegs waren, hatten eher einen schlechten Ruf. Wer sesshaft war, der Bürger, wer das Bürgerrecht hatte, hatte sozusagen das bessere Los. Und wir sind heute eben sozusagen mit unserer Umwertung, dass Mobilität etwas Positives bedeutet, in der Tat bei einer Einstellung, die also menschheitsgeschichtlich gesprochen relativ jung ist.
Das heißt, heute ist Mobilität auch Lifestyle?
Heute ist Mobilität Lifestyle, Gedankenstrich, wenn wir an unsere westlichen Gesellschaften und an unsere nördlichen Gesellschaften denken. Wenn wir an Asien denken, an Afrika denken, wissen wir natürlich, dass Mobilität dort in vieler Hinsicht Landflucht in die Städte bedeutet. Das hatten wir auch im 19. Jahrhundert. Und heute eben Flucht vor Krieg oder vor Hunger oder eben vor Klimakatastrophen, vor autoritären Regimen, sozusagen aus der Not in die Freiheit. Also diese Form der Mobilität, die ist für uns noch sehr exklusiv. Und schon in Europa würden wir wahrscheinlich auch sagen, dass wir die deutschen Reiseweltmeister etwa oder mit dieser hohen Jugendmobilität auch da schon fast noch eine Ausnahme bilden.
Und wenn wir im exklusiven Westen und Norden bleiben, warum lockt uns das so, dieses in der Welt unterwegs sein und die eigenen vier Wände hinter uns lassen?
Naja, wir haben heute im Unterschied eben zur Vormoderne die Situation, dass wir nicht mehr um unser täglich Brot quasi kämpfen müssen. Jedenfalls die Mehrheiten nicht mehr. Vorher war der Boden, das Handwerk nicht beliebig vermehrbar. Heute mit dem industriellen Kapitalismus können wir von fast überall und fast überall arbeiten. Und damit entscheiden wir uns eben dafür, einen Lebensentwurf zu machen, den unsere Großeltern oder Urgroßeltern oft für reine Utopie gehalten hätten. Wir wollen wählen. Also wir wollen nicht mehr einfach das tun, was wir sozusagen von den Eltern oder Großeltern übernehmen, beruflich, was den Wohnsitz angeht, auch was Beziehungen angeht, was Kleidungsstile angeht. Wir wollen selbst bestimmen und Teil dieses Lebensentwurfs, ich will sein, wie ich will, das ist sozusagen ja unsere Parole, Teil dieses Lebensentwurfs ist eben auch die Mobilität und gerade die jüngere Generation ist ja im Blick auf Bildung und Ausbildung, im Blick auf Jobs und Lebensstil, im Blick auf Ferien, auch im Blick auf die Liebe ungeheuer mobil. Also da ist, glaube ich, in den letzten 20 Jahren nochmal ein dramatischer Schub nach vorne entstanden, was die Mobilität angeht, der die unmittelbare Nachkriegszeit nochmal deutlich übertrumpft.
Aber vielleicht steckt im Unterwegssein ja auch etwas Urmenschliches. Der französische Mathematiker Blaise Pascal hat geschrieben, das ganze Unglück der Menschen rührt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Das würde ja für die Staus, die heute Thema unserer Sendung sind, dann auch irgendwie passen.
Ja, würde natürlich in vieler Hinsicht passen. Wer zu Hause bleibt, steht nicht im Verkehrsstau, aber vielleicht im Gefühlsstau. Nicht? Also wir wissen ja eben, dass dieses behütete, dieses stationäre, dieses stabile Leben natürlich oft dazu führt, dass es sehr konventionell ist. Gerade junge Leute wollen dann weg. Und sie wollen weg, weil sie eben oft das Gefühl haben, dass sie nur woanders oder unterwegs etwas werden können. Oder sie wollen das Gefühl haben, dass sie eben unterwegs etwas erleben. Und dieses Erleben ist für uns heute, glaube ich, schon ein ganz zentraler Lebenswert. Der steht über diesen ganzen millionenfachen Urlaubsplänen. Der steht über Umzugsplänen, da steht über den Vorstellungen eben, wenn wir eine neue Wohnung beziehen. Also die Erlebnisqualität der Gesellschaft spielt schon eine ganz große Rolle und genau das ist eben auch dieses Exklusive. Das kann man sich in anderen Kontinenten so noch kaum vorstellen.
Wenn Sie die Jungen ansprechen, heute wenden sich urbane Bildungseliten vom Auto ab, aber für viele ist das Auto immer noch ein Statussymbol. Der Firmenwagen zum Beispiel zeigt den Rang des Fahrers an. Ist das Auto damit so eine Art demokratisiertes Luxusgut?
Naja, es ist irgendwie das fahrbare Wohnzimmer oder das fahrbare Sofa. Da ist schon sehr viel dran, weil wir uns eben in diesen vier Blechwänden dann auch relativ sicher fühlen. Wir fühlen uns unabhängig. Es fängt allmählich ein Umdenken an, was die Art des Autos angeht. Aber E-Mobilität, also Elektroauto, das wird noch nicht so spritzig und dynamisch wie der Benziner oder der Diesel. Fahrradfahren, das muss man sich dann schon leisten können. Also wir stellen bei unseren Studien fest, in Berlin zum Beispiel eine Tendenz, die Chefs fahren manchmal mit dem Fahrrad, aber das mittlere Management, das braucht noch den Firmenwagen, ja, damit es sozusagen seinen Status nach außen behaupten kann. Also da spielt das Auto in der Tat noch eine große Rolle und es verkörpert natürlich einfach auch diese Vorstellung mit allen Irrtümern und mit dem vielen Pathos, das drinsteckt, eben der Freiheit der Nachkriegsgesellschaft. Mit dem Auto bin ich frei. Der Slogan
war Spaß.
Falsch, aber entspricht unseren Gefühlen.
Und habt das Gefühl von Freiheit und Macht. Professor Wolfgang Kaschuber ist Anthropologe an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank. Und Mobilität bringt es eben auch mit sich, dass es inzwischen so viele Staus wie noch nie gibt in Deutschland. Aber nicht nur ihre Zahl ist gewachsen, sondern auch ihre Länge und die Standzeit. 2004 hat der damalige hessische Verkehrsminister Alois Riehl noch angekündigt, wir wollen, dass das Land Hessen im Jahr 2015 in den Verkehrsmeldungen nicht mehr vorkommt. Das war dann wohl doch ziemlich vollmundig. Davon sind wir weit entfernt. Das war HR2 der Tag. Mobil, Automobil, Immobil, Lebensgefühl, Stau. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.